Nun behauptet Margarete, ich stünde mit diesem Anliegen, diesem Kampf, aber nicht alleine da. Das, liebe Frau Richterin, tue ich jedoch ganz gewiss, jedenfalls was die Öffentlichkeit angeht. Denn derzeit erhalte ich da draußen nur Gegenwind und mitnichten Unterstützung. In dieser gesamten, glitzernden Medienwelt gibt derzeit doch kaum jemand seinen warmen Platz am Redaktionsofen auf, um sich in den scharfen Gegenwind zu stellen. Sonst wären wir nämlich auch schon entschieden weiter in diesem schönen Land. Momentan zerre ich jedenfalls immer noch mutterseelenallein an diesem dicken Mutter-Kind-Strick herum. Und dabei werden mir so viele Knüppel zwischen die Füße geworfen, dass ich aus dem Taumeln überhaupt nicht mehr herauskomme. Die mächtigsten Kaliber kommen in diesem Augenblick übrigens von dir, liebe Ex-Kollegin. Sie redet weiter und ich frage sie, hast du dich denn dafür schon mal eingesetzt? Ja, quackt sie sofort los, in meiner Sendung schon 1994, antwortet sie und betet wieder. Damals haben wir der Bundesfamilienministerin den goldenen Feigling verliehen. Die ist nie gekommen, nie, niemals. Es geht aus dieser Aussage nicht deutlich hervor, ob Margarete fassungsloser darüber sein soll, dass die Ministerin nie, niemals erschien, oder darüber, dass sich hier eventuell Meinungsgleichheiten zwischen ihr und mir auftun könnten, was ihr natürlich überhaupt nicht ins Konzept passen würde. Denn Eva ist braun und Margarete ist unschuldig und souverän, denn sie hat früher an säumige Ministerinnen gar böse Preise wie den goldenen Feigling verhängt. Momentan befürchte ich, dass sie in ihr berühmtes Weinen ausbrechen könnte, auf das die Nation inzwischen beinahe 10 Jahre verzichten musste. Deshalb versuche ich es ganz ruhig. Schau mal, Margarete, über deine Sendung damals redet heute keiner mehr. Aber über diese Bücher redet man, und zwar deswegen, heftiger Applaus und Gelächter unterbrechen mich kurz, weil diese Themen auch wichtig sind. Und wenn du mir einen kommerziellen Zweck in Verbindung unterstellen möchtest, dann kann ich dazu nur sagen, wenn jemand, und diese Entscheidung habe ich frei getroffen, sagt, ich veröffentliche lieber ein Buch, spreche darüber und führe öffentliche Diskussionen und hänge dafür einen sehr lukrativen Tagesschaujob an den Nagel, der nicht nur a. gut bezahlt wird, sondern b. auch mit sehr vielen anderen Annehmlichkeiten in Zusammenhang gebracht werden kann, dann kann man diesen kommerziellen Zweck nicht unbedingt mehr unterstellen. Wieder ist Frau Schreinemakers etwas in sich gekehrt. Sie denkt offensichtlich darüber nach, während sie sich an einer etwas dickeren Haarsträhne festhält und sie dann wegschiebt. Herr Kerner unterdessen scheint langsam zu erwachen. Regelmäßige Grunztöne erschallen plötzlich aus seiner Ecke, ohne dass jedoch wirklich etwas Konkreteres geschieht. Die Kameramänner scheinen ihn immer noch zu ignorieren. Jedenfalls ist er momentan kaum im Bild. Nun gut, dann kann ich ja derweil weiterreden. Denn auch die übrigen Partygäste scheinen nichts Wesentliches zur Diskussion mehr beitragen zu können. Mario Barth, der lustige Mann für die Bauchmuskeln, hat noch nicht einmal Piep gesagt und macht einen eher meditativen Eindruck. Die Luft scheint raus zu sein. Immerhin dauert die Aufzeichnung schon fast eine halbe Stunde. Ich führe also weiter aus, solange niemand eingreift. Und noch etwas. Es gibt in den Medienkreisen oder dem medienpolitischen Establishment viele, die so denken und diskutieren wie du, Margarete. Das weiß ich. Ich war da lange genug. Bei den Menschen draußen wird anders diskutiert. Noch ehe Frau Schreinemakers Paroli bieten kann, regt sich plötzlich der von mir längst als vermisst gemeldete Bruder Johannes an seinem berühmten Schreibpult. Er würde, so meint er jetzt, gerne darüber reden, vor allem über die Reaktionen. Doch darf er nicht weitersprechen, weil auch Senta Berger wieder hellwach ist. Sie will jetzt wissen, wie viele Bücher ich eigentlich verkauft hätte, was auch immer das damit zu tun haben mag. Kerner weiß es. Über 100.000. Und er erklärt, das zweite fängt ja erst an, womit er nicht das Programm meint, sondern mein nachfolgendes Buch. Senta Berger, deren Berufsweg sie dereinst nach Hollywood geführt hatte, erinnert uns indirekt an diese glamouröse Zeit, indem sie sehr elegant das Kinn auf die gespreizten Finger stützt. Sie sieht wirklich gut aus. Ein klein wenig kokett wirkt sie, aber durchaus liebenswert. Sie hat das, was man Charisma nennt. Und zudem ist sie telegen. Und noch einmal, eigentlich mochte ich sie immer gerne und selbst jetzt hat dies Gültigkeit. Allerdings mault sie gerade. Sie fühle sich unwohl, sowieso schon etwas unwohl bei dieser Diskussion, doch erst recht, weil sie den Inhalt meiner Bücher nicht kenne und deswegen nicht argumentieren könne. Machen Sie sich nichts draus, liebe Senta. Den meisten anderen geht es auch nicht besser als Ihnen. Lesen scheint nicht mehr modern zu sein. Wenigstens ist sie ehrlich, auch wenn es ihre Position für einen klitzekleinen Augenblick zu schwächen scheint. Jetzt hält sie kurz inne. Dann spricht sie mich persönlich an. Lassen Sie uns noch einmal, Eva, entschuldigen Sie, zurückgehen zu dieser sehr pauschalierten Aussage, die ich überhaupt nicht verstehe. Als hätte ich die ganzen letzten 30 Jahre auf einem anderen Planeten gewohnt. Sie denkt einen kleinen Moment nach, bevor sie fortfährt. Die 68er haben also diese Werte ausgehebelt und seitdem liegen sie auch am Boden, ruiniert. Und es bedarf einer neuen Ordnung, einer neuen Moralvorstellung. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es gab einen Satz, den hatten wir Frauen dieser Generation damals. In diesem Moment beginne ich inständig darum zu bitten, dass sie jetzt nicht mehr über die damalige Abtreibungskampagne spricht. Auf, wie soll man sagen, wir hatten ja damals keine Manifeste veröffentlicht, aber es war einfach eine veröffentlichte Meinung und die hieß, Glück ist, seinen Anlagen gemäß gebraucht zu werden. Und dieser Satz war dringend notwendig damals und wenn wir heute sehen, was daraus entstanden ist, wie viele Studentinnen in den Sälen der Universitäten sitzen, wie viele Ärztinnen es mittlerweile gibt, wie viele Juristinnen, wie die Frauen sich eine Welt erobert haben, die ihnen zusteht. Oh, du liebe Güte, die arme Frau Berger. Dieser Satz, der von dem im vorletzten Jahrhundert geborenen Schriftsteller Frank Wedekind stammt, der übrigens für seine sexuell ausschweifenden, häufig sadomasochistischen Werke verschrien war, ist doch viel eher eine Zumutung für jede emanzipierte Frau. Glück ist, seinen Anlagen gemäß gebraucht zu werden? Gebraucht zu werden? Von wem? Vom Kollektiv? Vom Mann? Von den Kindern? Oder von euch allen da draußen? Und wer von euch will festlegen, für was ihr mich braucht? Mich fröstelt. Die schöne Senta scheint immer noch in alten Träumen von Befreiung und Selbstbestimmung zu schwelgen, für die Frauen damals kämpfen mussten. Längst war man jedoch über jedes Ziel hinausgeschossen. Kaum jemand möchte heute zur Kenntnis nehmen, dass wir eben durch diese kämpferischen Emanzipationsbemühungen, durch die Versuche, die Frau dem Manne in allen Punkten gleichzumachen, heute bereits eine hochgefährliche Leistungskrise bei Jungen und Männern erleben, die schon jetzt dramatische Auswirkungen erreicht hat. Wie konnte es möglich sein, dass diese Frau derart hinter dem Mond lebt?